Ich möchte in diesen Tagen das Thema Geist, Seele, Leib behandeln. Wir fangen aber mit der Seele an. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil wenn du ein biblisch begründetes Verständnis von der Seele hast, dann hast du es leichter, mit dem Geist klarzukommen und dann auch noch viel leichter mit dem Leib oder den Leibern, den verschiedenen, die es da gibt. Ich habe euch ja dieses Skript ausgeteilt. Das gibt's zu jedem Thema, so dass man sich da auch noch Bemerkungen hinschreiben kann oder zu Hause gewisses nachvollziehen. Wir werden nicht jeden Bibeltext lesen können, der da drin steht. Das allein das Thema Seele war ein Bibelseminar von 4 Stunden und wir haben hier nur 2 und von daher werden wir uns auf das Wesentlichste konzentrieren. Das heißt nicht, dass wir hier in der Qualität deswegen nachlassen, sondern wir werden ganz systematisch das Thema hier behandeln können, auch wenn nicht alle Texte gelesen werden, weil manche sind auch Doppelbezeugung. Grundsätzlich ist festzustellen, dass bei dem Thema Seele sehr oft in den Übersetzungen Leben hingeschrieben wird. Also da, wo Seele steht, schreibt man Leben. Und das finde ich nicht so glücklich. Das ist also teilweise sehr irreführend, weil die Seele ist mehr als das biologische Leben. Das biologische Leben. Jesus hat nicht sein biologisches Leben geopfert für den ganzen Kosmos, sondern seine Seele. Das ist was ganz anderes. Das ist was wesentlich Unterschiedlicheres. Dann fällt noch auf, das werden wir im Laufe der Besprechung ja feststellen, dass die Seele auch kollektiv genannt ist. Das heißt, wenn viele Leute angesprochen werden, ist vor allem auch im hebräischen Grundtext die Seele in der Einzahl beschrieben, also ein kollektiver Begriff für Seele. Das ist wieder wichtig, wenn wir dann nachvollziehen wollen, woher haben wir denn die Seele? Wie ist die entstanden? Wo ist die Ursache der Seele? Dabei spielt das dann eine Rolle, dass wir das kollektive Seelenverständnis des Alten Testamentes erfassen können. Dann werden wir feststellen, dass auch Tiere Seelen haben. Wir werden lernen, dass aber die Ausrichtung der Seele zwischen Tier und Mensch einen Unterschied ausmacht. Wir werden lernen, dass der Ursprung der Seele von Tier und Mensch ein anderer ist. So dass man nicht sagen kann, die Tierseele ist gleich der Menschenseele. Da gibt es einen Unterschied. Und dann werden wir vor allem feststellen, das ist mir das Wichtigste eigentlich mit, dass die Seele ganz klar unterschieden wird von, Dankeschön, geht auch nichts über aufmerksame Brüder, dass die Seele unterschieden wird von Fleisch, von Geist, von biologischem Leben, von Blut und Ähnlichem. Also es gibt eine ganz klare Unterscheidung, weil es gibt ja auch Religionen und Sekten, auch die, aus der ich komme, die behaupten, dass der Mensch die Seele sei. Und sie haben dafür einen einzigen Bibeltext, um den ich mich nicht herumdrücke. Wir werden uns den anschauen nachher, wo da anscheinbar steht, dass das so ist. Aber wir werden feststellen, dass das nicht stimmt. Und dann ist noch wichtig, dass auch der Irrtum oder dass in dem Irrtum auch begründet ist, das Seelenverständnis, dass man meint, die Seele ist nicht unsterblich. Es gibt keine unsterbliche Seele, wird als Argument benutzt gegen das Seelenverständnis der Schrift, indem man sagt, der Leib ist die Seele und der Leib stirbt ja. Das ist ein fataler Fehler, der da gemacht wird, weil die Seele schon sterblich ist. Das sagt uns die Bibel ja ganz deutlich. Aber wir dürfen Sterben nicht gleichsetzen mit Nicht-Existenz. Das ist ein Riesenunterschied. Sterben ist ein Weg, ein Prozess in eine neue Daseinsform. Sterben ist nicht Todsein. Das Wort Todsein gibt's in unserer Bibel nicht. Es gibt nur den Tod als Person oder als Ort, aber das Wort Tod als Eigenschaftswort steht in keiner Bibel. Das steht nur in unseren deutschen Übersetzungen. Im Grundtext steht im Neuen Testament ein ganz anderes Wort. Die Wortwurzel hat mit Tod nichts zu tun. Wir werden da sicher noch drauf kommen. Also grundsätzlich, das Seelenverständnis ist wichtig, damit wir auch die Leiblichkeiten zuordnen können und den Geist. Und ganz entscheidend ist, die heidnische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele hat mit der Bibel nichts zu tun. Und die jetzt als Vorwand zu benutzen, um die Seele wegzureden, halte ich für sehr fatal. Wir müssen also genau achten, was steht im Wort geschrieben, um dann eine Zuordnung der einzelnen Teile machen zu können und auch ihr wesenhaftes Zusammenwirken zu erkennen. Weil es geht ja schließlich um das Gesamtwesen Mensch zum Beispiel, wenn wir von Geist, Seele und Leib reden. So, die einzelnen Punkte könnt ihr ja sehen in eurem Skript. Es geht darum, die Seele als Wesenteil zu erkennen. Dann die Entstehung bei Menschen und Tieren zu untersuchen, Punkt 2. Und drittens die Vererbung der Seele. Das klingt zunächst mal seltsam und über das Feststellen, da ist was dran. Und das war für mich auch relativ neu, als ich mich vor einem Jahr mit diesem Thema intensiv beschäftigt habe. Das wird wohl für heute Vormittag genügen. Ich vermute dann, dass wir heute Abend bei Punkt 4 weitermachen, wenn es um das Sterben der Seele geht und die restlichen Punkte. Gut, so, zum ersten Punkt. Die Seele ist ein Wesenteil. Da gibt es eine ganz interessante Stelle, die, ich freue mich ja, dass das Paulus gesagt hat, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, im Vers 23, wo er eine ganz klare Unterscheidung trifft und wir an diesem Vers erkennen können, dass es offensichtlich eben einen Unterschied gibt zwischen Geist, Seele und Leib. In 1. Thessalonicher 5, im Vers 23, da sagt er in seinem Schlusswort, in seinem Segenszuspruch an die Thessalonicher: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz vollendet und ganz vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Also hier eine ganz klare Unterscheidung zwischen Geist, Seele und Leib. Wir haben noch eine zweite Stelle, die ist in Matthäus Kapitel 20, Vers 28. Bitte? Entschuldigung, ja danke, es geht auch nichts über aufmerksame Zuhörer. Matthäus 10, ne? Matthäus 10, Vers 28. Und hier haben wir dieses bemerkenswerte Wort oder diese Warnung, die vielleicht zunächst etwas unverständlich klingt. Hier wird uns gesagt, Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben, steht hier bei Elberfeld, wegzulösen, müsste man wirklich lesen, der die Leib und Seele wegzulösen vermag in der Gehenna, also in einem Gerichtsort. Also der Mensch kann den Leib töten, aber die Seele nicht. Klare Aussage. Gott kann beides auf- oder weglösen. Das wäre ein Thema extra, was das ist. Das würde heute zu weit führen. Nur so viel. Ihr kennt ja die Graffiti-Sprayer da an den Wänden. Wenn dann einer in eine Reinigungsfirma kommt und macht das weg, habt ihr schon mal Graffiti gesprüht, ja, die Jugend? Das war ja so Künstler. Norina malt immer so fleißig. Hast schon mal probiert mit der Spraydose beim Papa an der Hauswand. Da kriegst du Ärger, ne? Aber was würde der machen? Der nimmt dann irgendein Lösungsmittel und löst das weg. Wo ist dann die Farbe hingekommen, ne? Wenn das Bild ist weg von der Wand, aber die Farbe ist nicht weg. Die ist nur weggelöst worden. Das heißt, die ist in eine neue Daseinsform gebracht worden. Das ist alles. Es ist also nicht ganz weg. Und da müssen wir hier drauf achten. Gut. Also wichtiger Punkt, erster Punkt. Die Bibel unterscheidet zwischen Geist, Seele und Leib. Und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen Leuten, die dann den Bibeltext nehmen, den wir nachher noch lesen, um zu beweisen angeblich, dass das nicht so sei. Noch ein Grundsatz in dieser Verbindung. Wenn wir zum Beispiel 100 Bibeltexte hätten, ich habe sie nicht gezählt, die eindeutig diese Trennung zeigen. Und wir haben einen Bibeltext, der scheinbar nicht diese Trennung zeigt. Dann dürfen wir nicht den fatalen Fehler machen, dass wir den einen Bibeltext benutzen, der unklar ist, und machen damit die 100 Klaren weg. Sondern wir müssen das umgekehrt machen. Wir müssen die 100 Klaren nehmen und den einen Unklaren damit erklären. Das ist der biblische Weg. Und genauso wollen wir auch hier vorgehen. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 9, wer schon vorgeguckt hat, weiß das, haben wir noch einen Text, da geht es nicht um Menschen, aber um das Prinzip. Offenbarung 8, Vers 9. Da geht es um Wesen im Allgemeinen. Abgesehen vom Zusammenhang, der uns hier ja mal weniger interessiert im Moment, da diese Gerichtszeiten, die da behandelt werden, sind ja heute nicht unser Thema. Ja, heißt es aber, es starb das Drittel der Geschöpfe im Meer, die die Seelen haben. Und das Drittel der Schiffe wurde zerstört. Also unbesehen vom Zusammenhang, hier heißt es, dass im Meer Geschöpfe waren, die Seelen haben, nach dem Grundtext. Also nicht die Seele sind. Das ist auch noch zu unterscheiden. Ein weiterer wichtiger Text, der auch heilsgeschichtlicher Bedeutung hat, wäre Hebräer 4, Vers 12. Der ist auch hinreichend bekannt, weil er auch für andere Zwecke benutzt wird in der Auslegung. Hebräer 4, Vers 12, da wird ja von dem lebenden Wort gesprochen, was das für eine Wirkung hat. Und da heißt es, Hebräer 4, Vers 12, denn lebend ist das Wort Gottes und wirksam und schneidender als jedes zweimündige Schwert und durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, steht hier im Plural, und ist Richter der Absichten und Gedanken des Herzens. Also hier die Unterscheidung zwischen Seele und Geist. Eine ganz eindeutige, die uns die Schrift da noch nennt. Wenn wir ins Alte Testament gucken, findet sich ein ähnlicher Tatbestand. Hier der Vorschlag, Psalm 84, mal zu schauen. Psalm 84, Vers 3 oder Vers 2, je nachdem, was du für eine Bibel hast. Die unrevidierten Ausgaben, es ist Vers 2. Bei den revidierten ist es der Vers 3, 84, 2 oder 3. Hier sagt der Psalmist, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jahwes. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebenden Gott. Also Seele, Herz und Fleisch. In der Gesamtschau von Geist, Seele und Leib werden wir am Ende feststellen, dass es ein ganz klares Prinzip gibt von Seiten Gottes für das Wirken dieser verschiedenen Bestandteile, möchte ich es mal nennen, des Menschen. Wir können also sagen, dass das Herz das Steuerungselement ist, der Geist das der Funktionsträger für diese Steuerung, die Seele die persönliche Ausdrucksform bildet für das Wesen und der Leib ist lediglich die buchstäbliche Darstellung all dieser Dinge. Das ist grob gesagt das Ergebnis dann, aber da kommen wir später noch dazu. Wichtig ist hier zu sehen, auch das Alte Testament unterscheidet. Als Jesus auf Golgatha gestorben ist, kennt ihr ja alle den Ausruf und auch die Vorbemerkung. Sie steht in Lukas 23, 46, will ich jetzt nicht aufschlagen, wo er sagt, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Also er hat seinen Geist aufgegeben. Wir erkennen in Verbindung auch mit dem Psalm 16, was ja dann der Petrus nochmal in der Apostelgeschichte wiederholt, Psalm 16, Vers 10, das sollten wir uns vielleicht doch nochmal angucken, weil es eine Prophetie auf Christus ist, wie dieser Vorgang gewesen ist. Übrigens, wer seine Bibel aufschlägt und Psalm 16 hat, im Vers 9 kannst du dir noch eine Erinnerung eintragen, wenn du willst. weil da steht, es freut sich mein Herz und es frohlockt meine Herrlichkeit. Da steht nicht Seele. Seele ist eine Irreführung der Bibellese. Es frohlockt meine Herrlichkeit. Hier ist eine Prophetie auf die Ekklesia gegeben, weil es ja ein prophetischer Psalm auf Christus. Es freut sich mein Herz und frohlockt meine Herrlichkeit, nämlich meine Ekklesia. Warum? Das steht im nächsten Vers. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer, also die Person, die Verderbensgrube, das Schachat hebräisch, sehen wird. Also hier wird unterschieden zwischen Seele und Leib. Und die Ekklesia freut sich hier prophetisch, dass Gott die Seele nicht von Christus im Scheol lässt und sein Leib nicht verderben lässt. Den Geist hat er ja schon, das haben wir eben gelesen, an der anderen Stelle. Und auch hier siehst du diese Dreiteilung, die beim Sterben stattfinden kann, aber nicht muss. Wir werden das noch unterscheiden lernen, dann, wenn es um den Geist auch geht. Die Seele und der Geist können zusammenbleiben, die müssen nicht getrennt werden. Die völlige Trennung von Geist, Seele und Leib ist das Sterben im absoluten Sinne, nämlich sprich Handlungsunfähigkeit. Auch das wird noch an anderen Stellen deutlich werden. Ja, soweit dazu. Wir müssen jetzt doch nochmal lesen. Doch, das können wir machen. Prediger 12, Vers 5 und 7. Das war etwas schwierig, aber gehört dazu. Prediger, also die Abkürzungen, die da stehen, wer damit Mühe hat, das sind Abkürzungen, die auch die Navar-Übersetzung verwendet. Ich finde, das sind die eindeutig kürzesten und auch logischsten, die ich kenne. Und seit vielen Jahren benutze ich die. Wer damit Mühe hat, da drüben liegen ja noch Wortdiensthefte von mir auf dem Schrank. Da ist im Anhang eine Erklärung der Abkürzungen drin. Dann kannst du dir das nehmen. Und ich sage jetzt immer dazu, was es ist, und dann kannst du auf dem Zettel dir das hinschreiben, wenn das leichter ist. Esther ist Stimmerheber und das ist der Prediger. Der hat nämlich seine Stimme erhoben im Hebräischen, hat uns was zu sagen. Kapitel 12, Vers 5 und Vers 7. Jetzt habe ich erzählt und vergessen zu blättern. Jetzt hast du die Chance, das auch noch zu finden. 12 Vers, was habe ich gesagt? 5 und 7, danke. Also, abgesehen vom Gesamtzusammenhang, uns interessieren ja nur gewisse Teile. Auch fürchten sie sich vor der Höhe und Schrecknisse sind auf dem Weg und der Mandelbaum steht in der Blüte und die Heuschrecke schleppt sich hin und die Kabe ist wirkungslos. Gut, jetzt kommt ein Satz, denn der Mensch geht hin zu seinem äonischen Haus. Das Wort ewig kannst du in deiner Bibel streichen, das gibt's nicht. Immer wenn ewig steht, ist ein Zeitraum gemeint mit Anfang und Ende. Das Wort ewig ist sehr irreführend, immer und überall. Also immer wenn du ewig liest, denk dran, das ist nicht endlos. Es ist ein Zeitraum mit Anfang und Ende. Und hier bekommt der Mensch ein äonisches Haus. Wer ein wenig Bibelkenntnis hat, denkt gleich an 2. Korinther 5, Vers 1, wo Paulus sagt, wenn dieser irdische Leib zerstört wird oder herabgelöst oder aufgelöst, dann haben wir ein Oikodome, einen Leib, einen Bau aus den Himmeln, einen äonischen, nämlich zeitbegrenzten Leib. Und das ist auch schon ein erster Hinweis auf diese neutestamentliche Erklärung bei Paulus mit dem äonischen Haus. Und dann heißt es in Vers 7, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Also auch hier die Aufteilung des Menschen beim Sterben in Staub. Jetzt müssen wir den Staub noch erklären als Durchgang und so weiter. Das kann man vielleicht im Gespräch dann machen. Das passt jetzt schlecht hierher. Und der Geist bei Gott. Also immer diese Aufteilung auch im Alten Testament ist zumindest interessant. Und jetzt denke ich, ist es auch an der Zeit, die berühmte Stelle zu lesen in Hesekiel 18,4, die uns nämlich die Gegner dieser Sicht, dieser schriftgemäßen Sicht der Aufteilung zwischen Geist, Seele und Leib gerne vorhalten, aber in Unwissenheit ihrer eigentlichen Bedeutung. Hesekiel 18, Vers 4. prophetischer Hinweis mit dem Inhalt, siehe, alle Seelen sind mein. Wie die Seele des Vaters, auch die Seele des Sohnes, sie sind mein. Die Seele, welche verfehlt oder sündigt, die wird sterben. Meist steht da, soll sterben, also wird, hebräisch, imperfekt, also sie wird sterben. Also die Seele ist sterblich, sagen dann die Leute, und der Mensch stirbt ja, also ist die Seele gestorben und damit tot. Tot, ich bin Sachse, muss sagen, mit zwei harten T, ne? Tot, weil die Sachsen können schlecht die harten und die weichen Ds auseinander. Beim Sachsen ist alles tot, ne? Tot. Und also tot, die Seele ist nicht tot, nein, sie ist gestorben. Was ist Sterben? Sterben ist nach auch dem Grundtext des Neuen Testamentes ganz interessant in diesem Wort, heißt eigentlich weggehen in den Tod, so könnte man das wiedergeben. Das heißt aber nicht, dass du dann tot bist, weil eben das Wort Tod gar nicht im Neuen Testament steht, sondern du bist dann ein Gestorbener. Griechisch Nekros. Also das hat, selbst die Wortwurzel hat mit Tod überhaupt nichts zu tun, weil Tod heißt Thanatos, das ist in unserer Sprache TN. Und Abotnesko kommt das auch vor, das heißt nämlich sterben in den Tod. Aber wenn du dann dort bist, bist du ein Nekros, ein Gestorbener. Und das ist was ganz anderes. Da bist du nicht tot, sondern eben ein Gestorbener. Du hast einen neuen Daseinsraum, in dem du dich dann befindest. Und das ist eben die Frage, wer kommt überhaupt dahin oder wer kommt nicht dahin, das ist schon wieder das nächste Thema. Aber wenn wir sauber unterscheiden, auch die Grundtextworte, wird es uns leichter. Wichtig ist also, dass die Seele stirbt. Wir lehren nicht die unsterbliche Seele, das ist Unsinn. Das ist eine heidnische, philosophische Sicht der Dinge, aber nicht biblisch. Die Seele stirbt, aber die Seele ist nicht der Leib, der stirbt. Und Sterben ist nicht tot, das muss man auseinanderhalten. Wenn ich also weiß, dass der Leib stirbt und im Grab verfault, ich sag's mal ganz direkt, weiß ich aber, dass die Seele, auch wenn sie gestorben ist, im Sinne von Sterben, nämlich weggehen an einen anderen Ort, dort ein neues Dasein hat. In welcher Form, das werden wir noch sehen. Ob aktiv oder passiv oder wie, ob mit oder ohne Geist oder mit einem ganz neuen Leib, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Seele, wie sie sich jetzt darstellt, bei dem hier lebenden Menschen, der du und ich ja bist, wird sie zunächst mal dahin gehen. Oder auch nicht. Es kann auch sein, sie geht wo ganz anders hin. Gibt ja auch noch den Weg direkt nach oben. Wir haben gestern Abend schon mal drüber gesprochen. Gut, also die Sache ist auch geklärt, Seele ist sterblich, keine Frage. Aber denk nicht bei Sterben an Tod. Tod ist falsch. Tod mit harten T, ne? So, dann denke ich, ist noch wichtig, dass wir auch im Alten Testament uns nochmal anschauen, wie das Alte Testament den Wohnort der Seele definiert, weil das könnte auch noch wichtig sein für Entscheidungen im Neuen Testament, vor allem auch in der Offenbarung, dann festzustellen, was passiert da eigentlich. In 3. Mose 17 haben wir noch zwei Verse, 3. Mose 17, ich noch mal gucken. Vers 11 und Vers 14. Im 3. Mose haben wir ja die ganzen Regeln, auch die priesterlichen Anweisungen und gerade auch was die Opfertätigkeit angeht, ist das ein wichtiges Thema, was passiert da. Und in 3. Mose 17, ja, ich finde es noch. Gestern war es noch in meiner Bibel. Wir müssen auch heute noch dastehen. 3. Mose 17, 11 und 14. Vers 11 heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben. Und 17 heißt es dann, nee, 14, Entschuldigung, 14, ja. Denn die Seele alles Fleisches, sein Blut, das ist seine Seele. Wir haben also hier zwei Definitionen. Einmal heißt, die Seele ist im Blut, und dann heißt, die Seele ist das Blut. Jetzt gibt es ja Gläubige, die das sehr ernst nehmen und deshalb auch kein Blut essen oder sich transfundieren lassen, weil sie der Meinung sind, dass es eben auch die Seele, ein Stück der Seele des anderen ist. Ich lasse das ein Stück weit offen. Es gibt aber, wann habe ich das daher geschrieben? Es gibt aber ein Forschungsergebnis zu diesem Thema aus der Wissenschaft, die zum Beispiel Organtransplantierte beobachtet haben, untersucht und festgestellt haben, dass vorrangig bei Herztransplantationen Wesenhaftes des Besitzers des Herzens übergegangen ist auf den Empfänger. Dass also nachweislich zum Beispiel einer plötzlich Vegetarier wurde, weil das Herz vom Vegetarier war und ähnliche Merkmale. Also Wesenhaftes des Besitzers des Organs ist durch bei Herz, bei anderen Organen ist das weniger aufgetreten, vor allem beim Herzen. Das fand ich interessant, diese Studie, dass sowas möglich ist. Eckert? Die muss ich noch raussuchen. Ich habe die irgendwo in der Fußnote stehen. Ja, ja, genau. Ja. Das lässt sich finden. Ne? Gut. Gut. Also ich habe es auf alle Fälle und ich habe auch die Zeitschrift zu Hause, wo das drinsteht. Die allerdings auch nur aus der wissenschaftlichen Studie zitiert, sie aber anführt. Und ich habe es irgendwo, doch auf der Seite, hier steht es da, auf der nächsten Seite, wenn du umblätterst, unten Fußnote Nummer 12, da ist das angegeben. Ich habe gewusst, irgendwo steht es. Ne? Gut, also daraus sehen wir, dass es doch offensichtlich eine Verbindung gibt. Wenn jetzt jemand als Gläubiger sagt, bitte? Ist es bei euch 13? Gut. Es kann sein, mein Manuskript ist etwas älter als eures und da hat sich manches geändert. Danke für den Hinweis. Also Fußnote 13, schon geklärt. Gut, wichtig ist jetzt, dass wir zumindest erkennen, das ist ja bei der Gehirnforschung ähnlich, dass auch die Wissenschaft, wobei mir das nicht das Wichtigste ist, aber zumindest im Nachhinein feststellt, dass es auch biblisch begründbare Zusammenhänge wissenschaftlich beweisbar vorhanden sind. Und das ist ja für uns immer dann eine zusätzliche Bestätigung. Ich brauche die Wissenschaft dafür nicht. Aber wenn sie mir einen zusätzlichen Beweis liefert, dann danke. Ne? Dann weiß ich, Gott hat immer recht. Und was in meiner Bibel steht, ist also auch jetzt von dieser Seite aus bestätigt worden. Das betrifft ja auch den freien Willen bei der Gehirnforschung, die ja schon längst festgestellt hat, dass es den nicht gibt, sondern dass der Mensch fremdgesteuert ist, auch im Gehirn. Und jetzt hat die Juristen haben jetzt ein Problem und sagen, wenn das sich durchsetzen würde, diese Erkenntnis, und das Allgemeingut wird, dann haben wir in der Rechtsprechung ein Problem, weil dann ist ja keiner mehr schuldig. Der musste den ja umbringen, weil er fremdgesteuert war. Also dieses Problem würde dann auf uns zukommen. So, noch ein Text zu dem Thema Seele, noch zwei. Wir müssen nochmal die Offenbarung zurate ziehen, 6 Vers 9 bis 11. Und hier haben wir ja eine besondere Konstellation, Offenbarung 6, 9 bis 11. Hier geht es ja um glaubende Gerechte, die in einer ganz bestimmten Situation sind. Und 6, Vers 9 bis 11. Da heißt es, und als es das fünfte Siegel öffnete, nahm ich unter dem Altar die Seelen derer wahr, die geschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, welches sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sagten, bis wann, o Gebieter, der Heilige und Wahrhaftige, richtest du nicht und verschaffst unserem Blut Recht an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einen jeden eine weiße Robe gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitsklaven und ihre Brüder vervollständigt seien, die im Begriff standen, wie auch sie getötet zu werden. Unbesehen vom heilsgeschichtlichen Zusammenhang und der Zeit, wann das passiert, das ist wieder ein anderes Thema, wird aber eins deutlich, es gibt Seelen, die keinen Leib haben, daher handlungsunfähig sind und erwarten, dass sie durch ein Erhalten eines Leibes wieder handlungsfähig werden. Wenn du weiterliest, oder wie es auch hier schon gesagt worden ist, bekamen sie ein weißes Kleid, eine weiße Robe. Ein Bekleidungsstück in der Schrift ist immer Darstellung einer Leiblichkeit. Also sie haben wieder einen Leib erhalten und wurden damit wieder handlungsfähig. Wir werden das noch an anderer Stelle auch sehen, dass also die Seele ohne Leib in einem passiven, handlungsunfähigen Zustand sich befindet, aber nicht existent ist. Sie ist immer da, auch wenn sie nichts machen kann. Da gibt es da diese Stelle auch noch in den Sprüchen, die beim Prediger, fällt mir eben nur, irgendwo kommt die noch, wo gesagt wird, wenn du da in den Scheol gehst, da ist weder Planen noch Handeln noch sonst irgendwas und scheinbar klingt das so, wie als da ist alles tot. Man übersieht dabei aber, dass eben diese Beschreibung, die Beschreibung der Passivität der Seele ist, nicht ihrer Nichtexistenz. Also wir müssen unterscheiden zwischen Nichtexistenz, die es nicht gibt, aber Passivität, nämlich handlungsunfähig zu sein. Ich bin nur noch fähig, etwas zu empfangen, nicht mehr zu reagieren. Das ist der einzige Unterschied, den uns die Schrift zeigt. Eine interessante Stelle ist auch noch in 1. Könige, zu dem ersten Punkt, 1. Könige 17, Vers 21, weil hier passiert etwas, was es eigentlich gar nicht geben dürfte, wenn die Seele der Leib selber wäre. 1. Könige 17, 21. Da tut der Elia, ist es, glaube ich, ich verwechsle immer Elia und Elisa. Elia, danke, ja, steht's da. Ja. Der Elia bringt da ein Kind wieder zum Leben. Da heißt es, und er streckte sich dreimal über das Kind und rief zu Jahwe und sprach, Jahwe, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dasselbe zurückkehren. Lass die Seele des Kindes wieder in dasselbe zurückkehren. Wir Fußnote 7. Ja, wörtlich steht, ich habe es auch in die Fußnote nach unten reingedruckt, auf sein Inneres zu, würde also Kirbo ist sein Inneres, auf sein Inneres zu. Würde also heißen, dass wenn die Seele der Leib wäre, wäre das völliger Unsinn, was hier steht, sondern wir erkennen, dass offensichtlich die Seele ein extra Teil ist und der Leib, der lag jetzt da von dem Kind und jetzt sagt der Elia, lass die Seele wieder auf sein Innerstes zu zurückkehren, also in ihn hinein. Und auch das ist für mich Beweis genug, dass Geist, Seele und Leib getrennte Wesen, Teile des Lebenden sind. Wir also Geist, Seele und Leib sind dreigeteilt sozusagen. Jetzt kommt diese schwierige Stelle, 1. Mose 2, Vers 7. Um die ich mich, 1. Mose 2, Vers 7, um die ich mich nicht drücken will, weil ich habe mir das schon sagen lassen müssen, dass nachdem ich jetzt eine halbe Stunde gesprochen habe, immer noch diese schwierige Stelle nicht drangekommen sei. Und ja, Geduld, ne, muss ich dann sagen, Geduld. Wir müssen erstmal ein Fundament schaffen zum Verständnis auch dieser Stelle. 1. Mose 2, Vers 7, ich lese mal nach der Dawah-Übersetzung, auch wenn es etwas schwierig ist, wer das nicht gewöhnt ist, nehme sich etwas Zeit bei seinem Gehör jetzt, ich kann es auch wiederholen und man kann es auch nochmal übersetzen, Walter ist auch hier, also kann uns nichts passieren, wir gucken mal, was die Dawah-Übersetzung sagt. Also, und Yahweh Elohim formte den Adam, wie hat er das gemacht? Staub aus der Adama und blies das in seine Schnaubenden, das ist eigentlich die Nase, Hauch der Lebenden. Und der Adam wurde zur lebenden Seele. Also Gott nahm Staub der Adama, er hat nicht Erde genommen von der Erde, sondern Staub von der Adama, ist wichtig. Aber für ein anderes Thema schon wieder. Adama, hebräisch, ist eigentlich das Gerötete, wir würden vielleicht sagen, der Humus heute, der Kompost in deinem Garten, ne? Und nicht die Erde als Planet, hat aber heilsgeschichtlich eine ganz wichtige Bedeutung. Ich würde es also nicht nur als Humus oder Kompost betrachten wollen, sondern Adama, da steckt auch das Wort Blut drin. Adama heißt auch Richtung zum Blut, weil das Haar hinten gibt die Richtung an, so dass wir heilsgeschichtlich auch sagen können, wenn zum Beispiel, muss ich anders anfangen, also der Schemel der Füße Gottes ist ja die Erde. Und Schemel heißt im Hebräischen Hadum, also das Blut. Und Adama ist die gerötete, das Blut zum Blut hin. Und wenn dann eine Offenbarung heißt, die Sterne fallen auf die Erde, auf den Schemel Gottes, müssen wir also sagen, sie fallen in das Blut. Und wenn wir heilsgeschichtlich denken gelernt haben, wissen wir, das Blut ist das, was alles reinigt und zurechtbringt. Also haben wir hier diesen heilsgeschichtlichen Zusammenhang, dass die Sterne, das sind ja Engel, im Grunde im Blut des Christus auch gereinigt werden. Das wäre das Ergebnis. Das ist aber eine andere Predigt, ein anderes Thema. Das kann man jetzt nicht behandeln, weil sonst haben wir ein Problem. Wichtig ist zu sehen, dass auch, das werden wir nachher noch bei der Entstehung jetzt in Punkt 2 sehen, zwischen der Tier- und der Menschenseele da ein Unterschied besteht. Der Mensch ist also genommen von der Adama, das Tier nicht, um das gleich vorweg zu sagen. Das lernen wir aber noch. Gut, aber wo ist hier das Problem? Hier steht ja, dass der Mensch, der Adam, Adam heißt da eigentlich auch erstes Blut, könnte man so übersetzen, dass das erste Blut, was Gott sozusagen geschaffen hat auf dieser Welt, zur lebenden Seele wurde. Und jetzt wird der fatale Fehler gemacht, dass man sagt, also vorher hat er ja nicht gelebt. Und jetzt ist dieser Leib, der lebt auch die Seele. Wenn wir die stellen, und da gibt es noch 152 andere, die wir natürlich jetzt nicht gelesen haben. Ich sage mal die Zahl nur als fiktive Zahl. Dass da eine Trennung besteht zwischen Geist, Seele und Leib, das ist ja ganz deutlich geworden. Muss ich also jetzt überlegen, wie ist das hier zu verstehen? Und hier bietet sich Folgendes an. Der Mensch hat ja, und hier kommt noch ein zweites Wort mit in die Runde rein, er hat ja von Gott Neshama erhalten. Also Neshama muss man unterscheiden von Geist. Im Hebräischen gibt es Ruach, den Geist, es gibt Neshama. Manche sagen die Geistseele, kannst du so sehen, musst du aber nicht. Also etwas Wesenhaftes, was Gott diesem geschaffenen Menschen, wie war der denn geschaffen? Also als der Adam da lag und geschaffen war, war das doch kein stinkender Fleischklumpen, der nach 3 Tagen verwest, sondern das war ein biologischer Organismus, der da schon gewesen ist. Ihm fehlte aber das wesenhafte, seelenhafte, aktive Menschenleben, nämlich die Neshama hat er bekommen und wurde zur lebenden, das heißt aktiven Seele. Wir haben dieses Grundwort im Grunde auch im Namen Gottes drin, dieses He und Jod, also diese dynamische Seins- oder Werdeform, besser gesagt, weil die Seele einen Leib braucht, um handlungsfähig zu werden überhaupt, ist dieser Vorgang so zu verstehen, dass er durch das Einhauchen der Neshama diesen Leib sozusagen dynamisiert hat, handlungsfähig gemacht und damit die Persönlichkeit überhaupt erst entstand, nämlich in der Seele. Die Seele ist ja die eigentliche Persönlichkeit, nicht dein Leib. Dein Leib ist nur das Transport- und Darstellungsmittel deiner Persönlichkeit, die in der Seele sich manifestiert, gesteuert durch den Geist, beziehungsweise, ja, könnte man sagen, aber die eigentliche Steuerung macht das Herz, also Herz über Geist. Das Wort Gehirn kommt in unserer Bibel gar nicht vor. Gehirn brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich sage das jetzt mal ganz plastisch. Heilsgeschichtlich ist das Gehirn uninteressant, sondern wir benutzen das Gehirn lediglich als Steuerungsmittel für den Leib. Und dafür ist es nützlich oder für Verstandesdinge wird es ja auch benutzt. Aber nicht heilsgeschichtlich ist das Gehirn uninteressant, sondern das Herz steuert über den Geist, wegen mir mit dem Gehirn, über die Steuerungselemente, das Verhalten der Seele und damit die Darstellung des Leibes nach außen. Das ist das, was sich mir biblisch darstellt. Das klingt vielleicht jetzt etwas kompliziert und wenn du das erste Mal hörst, vielleicht auch unverständlich. Mach dir nichts draus. Ich finde das gut. Also je weniger du verstehst, umso neugieriger wirst du nämlich. Und dann tust du im Grunde das nachvollziehen, was da aufgeschrieben ist und kommst zu ganz neuen Erkenntnissen. Und vielleicht findest du ja was ich noch nicht gefunden habe und dann hätte ich das gerne gewusst. So machen wir das immer. Gut, also 1. Mose 2, Vers 7 lehrt meiner Sicht der Dinge nach nicht, dass der Mensch als Leib die Seele ist, sondern dass er in diesem Stadium zur handlungsfähigen Seele geworden ist aufgrund des Persönlichkeitsmusters, das über das göttliche Neshama in ihn hineingebracht wurde, damit er handlungsfähig wird. Weil sonst müssten wir die vielen anderen Stellen alle ungültig machen. Und das ist biblisch nicht sauber argumentiert. Wir müssen also die eine Stelle hier erklären. Wir kommen nochmal drauf an einer anderen Stelle. Gut, wir haben noch eine Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten. Und ich würde gerne Punkt 2 und 3 noch behandeln, weil sonst kommen wir nicht durch. Und das dauert auch nicht so lange, weil das ist zum Teil ja schon hier besprochen worden. Und die Entstehung der Seele beim Mensch und Tier, das interessiert uns ja noch. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es da einen Unterschied gibt. Und in 1. Mose 1, 24 haben wir den einen klassischen Text, der das mit den Tieren behandelt. Den schauen wir uns kurz an. 1. Mose 1, Vers 24. Und da heißt es, und Gott sprach, die Erde, Eretz, bringe hervor lebende Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art. Und es wurde also Schöpfungsbericht, die lebenden Wesen, die wir die Tiere nennen, kommen aus Eretz, aus der Erde, nicht aus Adama, wie der Adam. Die Stelle haben wir ja gerade gelesen. Gott bildende Adam aus der Adama. Was es denn vorher schon gab, wie das Ganze zustande kam, da lässt sich trefflich drüber stehen oder auch nicht. Das ist ja nicht unser Thema. Wichtig ist, dass wir erkennen, es ist ein Unterschied zwischen Menschen- und Tierseele. Auf jeden Fall schon mal in der Entstehung. Die Tierseelen bringt bringt das Eretz, also die Erde hervor, sagt, und der Adam kommt aus der Adama. Als leibliche Existenz. Und die Stelle haben wir schon gelesen, 1. Mose 2, Vers 7. Jetzt ist noch interessant, dass auch die geistliche Ausrichtung, wenn man bei Tier überhaupt davon reden kann, auch eine andere ist. Und im Prediger, SD, Stimmenerheber, Prediger 3, Vers 21, finden wir diesen Hinweis, der einen Unterschied nicht nur wie jetzt in 1. Mose für die leibliche Existenz deutlich macht, sondern auch noch der Geist, der ja Ruach, ja sowohl beim Mensch als auch beim Tier biblisch bezeugt. Ruach, Geist haben beide. Nur die Ausrichtung ist unterschiedlich und auch die Verwendung. In Prediger 3, im Vers 21, dieser Hinweis. Und hier musst du in deiner Bibel wahrscheinlich wieder ein paar Worte ändern, weil die Übersetzer sehr, sehr großzügig sind in ihrer Übersetzung, schon mal höflich bleiben. Und hier heißt es nämlich, auch wenn das eine Frage ist, diese Frage ist ja eine rhetorische Frage, die gleich die Antwort mitliefert. Und wenn wir hebräisch denken, also wesenhaft denken, ist das auch kein Problem. Hier steht, wer weiß von dem Geist, bei dir heißt Odem. In der Anmerkung. Also lest Fußnoten, die Fußnoten ist in Ordnung. Nur der Bibeltext ist falsch. Warum, müsst ihr die Übersetzer fragen. Also nochmal. Wer weiß von dem Geist der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Geist der Tier, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt. Wieder unbesehen vom heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Uns interessiert hier jetzt für unser Thema heute nur der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tiergeist, nicht Odem. Odem ist falsch. Wir werden das beim Geist dann noch behandeln heute Abend. Morgen erst. Ja, gut, also irgendwann jedenfalls. Und da wirst du merken, dass das wichtig ist, zu unterscheiden, dass man also auch mit dem Wort Ruach, dem hebräischen Wort für Geist, selbstzügig umgeht und das vielerlei verschiedene Bedeutung haben kann, was ich auch für verhalte. Also eindeutig, die Ausrichtung des Geistes von Mensch und Tier ist unterschiedlich, genauso wie seine Entstehung, was die Seele angeht. Gut, wir haben noch einen Tagesgast. Das ist ja, glaube ich, nicht so schwierig, ne? Ich spare jetzt die zwei Stellen, die noch kommen, Jesaja und Sprüche aus. Sie können da mal selber lesen. Ich will nur zu viel dafür sagen, dass die Seele aber in ihrer Eigenschaft die Bibel als gierig beschreibt. Und diese gierige Eigenschaft haben wieder Tiere und Menschen gleichermaßen. Also wenn ich abends um 11 am Kühlschrank vorbeigehe und weiß, da drinnen liegt noch ein Stück Wurst, was mich interessiert, da ist meine Seele gierig, den Kühlschrank aufzumachen. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, das lasse ich dich mal dahin. Ist es bei dir auch so, weil du gerade lachst? Ja. Nein, gut. Okay, also wir haben, vielleicht ist jemand mal gierig auf ein Eis oder irgend so. Also man hat so ein inneres Bedürfnis, ich brauche jetzt was. Und diese Gier am Mensch und dir gleichermaßen, das wäre noch eine Ergänzung. Viel wichtiger ist es noch, bitte. Ja. Sekt, ja, okay. Also siehst du, die Geschmäcker sind verschieden. Ich kenne einen Bruder, der muss jeden Tag 2 Tafeln Schokolade essen. Auch was, ne? Die Gier der Seele verlangt nach Schokolade. Und da hat jeder so seine ja, sicher. Aber wenn wir biblisch denken, lernen, siehst du, dass all solche Dinge seelischer Art sind. Gut, ich würde gerne noch den Punkt 3 ansprechen, damit wir das auch rund kriegen hier für heute Morgen. Die Vererbung der Seele, das klingt natürlich sehr, sehr seltsam. Dafür auch die Fußnote, über die wir schon gesprochen haben, dass hier auch die Wissenschaft feststellt, dass es etwas sozusagen Vererbliches gibt in Form der Organtransplantation und der Auswirkung derselben. Hier möchte ich erstmal, Moment, ich muss schnell gucken. Ja, also dass Mensch im Bilde Gottes gemacht wurde, das muss man nicht nachlesen, das wissen wir alle. Wenn der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde, und hier können wir zunächst mal ausgehen von dem Uradam, weil heute der Mensch heute nicht mehr genau dem Bild Gottes entspricht, aufgrund seiner Teilung und Erniedrigung. Aber der Uradam, sag ich mal, der allererste Adam, wie er in seiner ersten Daseinsform gewesen ist, das war offensichtlich Bild Gottes. Auch seine Frau, die Hälfte von ihm, ja, ist nach dem Hebräischen Grundtext, die Hälfte einer Zelle, die Hälfte vom Ganzen, das lasse ich offen. Eine Zelle ist immer Hälfte vom Ganzen, egal was das Ganze ist. Hatte also auch die Frau dann diese gleiche Dreiteilung wie der Uradam gehabt hat, weil sonst ergibt das keinen Sinn. Wichtig ist aber, dass wir hierbei feststellen, dass wenn er im Bilde Gottes gemacht wurde, müsste ich jetzt rückschließend sagen können, dass auch Gott eine Seele hat. Und da ist wahrscheinlich hier und da innere Rebellion. Wir werden aber beim Thema Seele dann bei dem Wesensausdruck der Seele im Punkt 5 heute Abend feststellen, dass Gott Seele hat. Das steht vielfach in unserer Bibel, kannst nicht wegmachen. Also muss der Mensch auch Seele haben, wenn er dem Bild Gottes entspricht, eine einfache Schlussfolgerung. Ich glaube, was geschrieben steht, und damit kann ich halt einen Punkt machen. Jetzt haben wir einen ersten Text von den dreien, die mir hier wichtig sind in dem Zusammenhang. Das ist 1. Mose 5, Vers 3, wo wir lernen, dass offensichtlich, und denke an die Einleitung auch, dass es ein tiefes Seelenverständnis gibt in der Schrift. Wir werden noch so eine Stelle lesen, dann in einem anderen Zusammenhang. Also ein kollektives Seelen, dass Seele für eine Mehrzahl in der Einzahl gebraucht wird. Das macht das kollektive Verständnis deutlich.
Wissen die jungen Leute, was kollektiv ist?
Danke für den Hinweis. Ja.
Nee, Fragen.
Ja, Fragen, ja. Also man, wenn zum Beispiel, hast du schon mal gehört, der Volkszorn, ja, dass irgendwas beschließt die Regierung, die will höhere Steuern oder ihr müsst 5 Jahre länger in die Schule gehen oder irgend sowas. Und dann kocht die Volksseele oder der Volkszorn kocht. Das ist ein kollektives Verhalten, also alle verhalten sich gleich. Und wenn jetzt viele Leute mit Seele bezeichnet werden, in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl, dann wäre das auch ein Ausdruck für ein kollektives Wirken des Seelen oder Wesenhaften der Seele. Das ist damit gemeint. Danke für den Hinweis. Immer melden, ne? Weil manchmal ist man in seinen Löffeln gefangen und meint, das müssen alle löffeln. Und mir hat mal jemand gesagt, du hast wochenlang dran gearbeitet und das soll ich jetzt in 5 Minuten begreifen. Ne? Das geht ja nicht. Und Aber da bitte melden. Deswegen sind wir hier. So, was wollten wir lesen? 1. Mose 5, Vers 3. Jetzt habe ich beim Schwätzen. Doch, hier ist es. 1. Mose 5, Vers 3. Jetzt pass mal auf, was hier steht. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn. In seiner Gleichheit, Gleichnis. Da steht, Abbild, sagt der Gesenius, die Mut, also was das Gleiche ist, und gab ihnen den Namen Shet oder Seth. Was ist hier passiert? Die Zeugung des Sohnes geschah in der Gleichheit des Adam. Das ist der erste Hinweis, dass offensichtlich bei der Zeugung auch die Seele, die der Adam ja erhalten hat, denke an 1. Mose 2, Vers 7, weitergibt an seinen. Die Bibel hat kein Zeugnis dafür, dass es gibt, die hier irgendwo im Raum schwirren und warten, bis ein Kind geboren wird, sich auf das stürzen und dann Teil dieses Kindes werden. Das ist unbiblisch, das ist ethnisches, philosophisches Denken. Sondern wir lernen in der Schrift, dass das Wissenhafte, und jetzt sage ich wieder das Wort Kollektive der Seele, im Adam vorhanden und weitergegeben worden ist. Die katholische Kirche hat daraus die fatale Lehre gezogen, dass Frauen keine Seele haben. Und das habe ich in einem Seminar das erste Mal gehört, vor einiger Zeit, dass mir Katholiken das bestätigt haben. Die Frauen hätten keine Seele. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Das war auch offensichtlich mal ein Lehrpunkt, weil nämlich die Männer die Seele weitergeben an Nachgeborenen. Jetzt frage ich mich nur, was die Töchter dann gekriegt haben, die da gezeugt hat, ne? Die dann nur zwei Teile gekriegt haben. Also es ist völliger Unsinn, sowas zu lehren, nur weil hier von diesem Weitergeben die Rede ist. Das ist ja noch die Stelle, die am wenigsten scheinbar dieses sagt. Wir haben ja noch zwei andere und die wollen wir uns anschauen. Da gibt's noch 1. Mose 46, Vers 26. Hier ist der Jakob angesprochen, als er nach Ägypten ging mit seiner Familie, um dort zu wohnen. Wie viele Leute das denn waren und so weiter. 1. Mose 46, Vers 26. Und da ist eine interessante Aussage. Alle dem Jakob angehörenden Seelen, die nach Ägypten kamen, die, Achtung, aus seinen Ländern hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs. Alle Seelen waren 66. Wo kam Seele der Leute her? Aus den Ländern des Jakob, heißt es hier. Derjenige, der jetzt sagt, ja, der ist die Seele, war ja klar, der hat Kinder gezeugt, die Frau, die geboren, das waren die Seele. So einfach kann man sich das machen. Wir haben aber gelernt aus der Schrift, dass eben Geist, Seele und Leib drei verschiedene Dinge sind, dass der Leib nicht die Seele ist, sondern dass Seele ein extra Wesenteil ist, was ganz entscheidend eine Bedeutung hat für uns. Und diese Seelen, wie es hier steht, kommen aus den Lenden des Jakob. Die dritte Stelle zu dem Thema ist nicht weniger interessant. Die finden wir in Hebräer 7, Vers 19. Und hier wird dieses Gottesprinzip ja nochmal auf eine besondere Weise deutlich. In Hebräer Kapitel 7, Vers 9 und 10. Hier geht es dann darum, die Beschreibung, als der Abraham Krieg hatte mit den Königen im Tal der Könige, hat den Lot befreit, war dann anschließend in Sodom und da hieß der König von Sodom, wollte die Seelen, da wollte gar keine Beute haben. Dann kommt er zu Melchisedek, den König von Salem, und der kriegt den Zehnten von der Beute, also die Spitze vom Berg, das Wertvollste, das ist auch interessant, also das Hebräische drückt das so aus, dass er von der Spitze des Berges die Spende oder die den Zehnten bekommen hat. Ich vergleiche das gerne, wenn du umziehen tust mit deinem Hausrat, dann tust du das Meißner Porzellan, tust du unten rein in die Kiste, die Schreibmaschine und die Waschmaschine oben drauf, ne? Das wäre also sinnvoll zu sagen, wird niemand machen, sondern dann macht's umgedreht, ne? Unten kommt das Schwere rein und oben drauf das Volle. Und hier heißt von der Spitze des Berges, also von allem, was er an Beute hat, nämlich das Beste, gibt er als Zehnten. Und dann wird in diesem Zusammenhang gesagt, sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der eigentlich die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Denn, Achtung, er war auch in der Lände des Vaters, als ihm Melchisedek begegnete. Also an Levi war noch gar nicht zu denken. Es gab noch nicht mal die 12 Söhne Jakobs. Es war von Israel noch nichts zu sehen, viel weniger vom Priesterstamm. Und da sagt uns der Hebräerbrief, auch Levi, der eigentlich die Zehnten kriegt, ist durch den Abraham an Christus Darsteller Melchisedek oder auch den Geist, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, gezähntet worden. Also hat hier einer den Zehnten gegeben, obwohl es den noch gar nicht gab, scheinbar für uns zumindest. Aber da waren vorhanden. Gott hat ihn gekannt. Und so sehen wir das Wesenhafte des Ineinanderseins von dem Vater und seinen Söhnen. Ich sage manchmal scherzhaft, ich war mit meinem Vater in Russland im Zweiten Weltkrieg. Ich habe gemerkt, wie da die Füße vorn hatten, weil ich war dabei, ne? Und weil ich im Samen quasi noch in meinem Vater war. Ich bin ja erst 48 geboren und da war der Krieg schon rum. Also wir sind wesenhaft ineinander. Wir waren also alle schon in dem Adam. Unsere Seele stammt von Adam. Sie wird weitergegeben. Sie ist sozusagen vererbt worden, wie uns die wenigen Texte hier auch deutlich machen. Sodass wir also nicht sagen können, es gibt unabhängige Seelen, die irgendwann Besitzer greifen von einem Menschen. Was allerdings nach der Leiblichkeit, wenn die herabgelöst wird, passiert, haben wir ja schon besprochen, dass es wieder eine Trennung gibt von Leib, Seele und Geist. Dass also dann die Seele ohne Leib oder mit einem neuen Leib eine andere Existenz hat. Und hier siehst du das Prinzip Gottes der Vervielfachung. Er hat also... Ich muss das anders sagen. Hat die gesamte kollektive Seele in den Adam gelegt und hat daraus dann wieder diese Einzelwesen entstehen lassen. So könnte man das erklären. Auch wenn es ein bisschen kompliziert klingt. Also der biblische Tatbestand sagt mir hierher, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, dass das drei verschiedene Dinge sind. Geist und Leib müssen wir noch besprechen, ist hochinteressant, vor allem auch die Leiblichkeiten. Und dass die Seele als solche der Wesensausdruck des Menschen, werden wir heute Abend lernen, und dass die Seele auch sterben kann, davon haben wir ja gesprochen, oder das kommt auch noch mal in Punkt 4 an, wie das Ganze vonstatten geht. Also die wichtig war für heute Morgen zu wissen, ich weiß ja nicht, wo ihr alle herkommt und wie ihr denkt, dass wir nicht sagen oder einen fatalen Fehler machen, dass der Mensch selber die Seele ist als anderswahr leiblich, sondern dass Seele etwas Wesenhaftes ist, was getrennt vom Leib betrachtet werden muss.